Ihr Geliebten Gottes, als ich jetzt in der Einleitung gehört habe, wie es in der Endzeit sein wird, dass plötzliches Verderben über sie kommt, wie die Geburtswehen über die Schwangere, da wurde ich daran erinnert, dass wir das in den letzten Tagen wieder ein bisschen miterlebt haben. Meine Frau und ich sind seit 3 Tagen Großeltern. Wir dürfen eine kleine süße Enkeltochter haben seit Sonntagabend. Und wir haben natürlich die Tage zuvor ein bisschen mitbekommen, wie unsere Tochter an diesen Geburtswehen litt. Und das ging ein bisschen länger und da leidet man dann auch entsprechend mit. Und das Interessante ist ja, wenn ein Mensch geboren wird, dann kann man ja nicht recht sagen, was hat dieser Mensch eigentlich für ein Denken. Wir können so viel sagen, dass ein Mensch noch kein Bewusstsein hat über seine Identität. Ich glaube nicht, dass unsere Enkeltochter schon weiß, dass sie die Tochter von Miriam und Daniel Fries ist und die Enkeltochter von Maya und Daniel Muhl. Das kommt erst mit im Laufe der Zeit und das ist ja auch ein typisches Merkmal für solche, die schlafen. Menschen, die schlafen, die haben kein klares Bewusstsein. Es ist für sie, vieles ist für sie nicht klar. Und gerade auch die Christen stehen in der heutigen Zeit sehr stark in der Gefahr zu schlafen. Wie sich das äußert, möchte ich im Laufe dieses Abends deutlich machen. Die Thessalonicher hatten ein bisschen Probleme mit der Entrückung oder mit den Verstorbenen. In Kapitel 4 wird nämlich berichtet, dass sie sich Sorgen gemacht haben über diejenigen, die eben zuvor entschlafen sind. Ich möchte hier noch den Text kurz lesen. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also es schaut so aus, als ob die Thessalonicher Angst hatten, dass die Entschlafenen irgendwie zu spät kommen können oder dass wir übrig bleiben, diesen zuvorkommen werden. Und dann macht Paulus deutlich, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, bevor die Entrückung stattfindet. Also über die Totenauferstehung vor der Entrückung wussten die Thessalonicher offenbar ungenügend Bescheid. Umso mehr erstaunt es ein wenig, dass Paulus in Kapitel 5 wie folgt beginnt. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Die Thessalonicher kannten offensichtlich die zeitlichen Abläufe und sie wussten auch über das Wie und in welchem Zusammenhang wussten sie Bescheid über die endzeitlichen Abläufe. Genauere Erläuterungen waren also nicht nötig, da die Gemeinde von Paulus vermutlich mündlich darüber unterrichtet wurde. Auch wollte der Geist Gottes nicht, dass diese mündlichen Ausführungen in sein Wort hineinkommen. Eines sollte jedoch allen klar sein und deshalb steht es in der Bibel mehr als einmal, der Dieb kommt dann, wenn ihn niemand erwartet, wenn alles ruhig und friedlich scheint. Wer beim Eintreffen des Diebes schläft, kann sehr böse Überraschungen erleben. Wer hingegen wach ist, kann sich so verhalten, wie es notwendig sein wird. Paulus macht also deutlich, dass Wachsamkeit etwas enorm Wichtiges ist, gerade in der Endzeit, gerade in der Zeit, wo alle in der Gefahr stehen, einzuschlafen, auch die Christen. Der Tag des Herrn kommt zu einem Zeitpunkt, wo die meisten schlafen werden. Ja, um Mitternacht schläft man normalerweise, oder andere sind schon betrunken und berauscht. Die nüchterne Wahrnehmung ist sehr eingeschränkt und ein überlegtes Handeln wird kaum möglich sein um Mitternacht. Wir wissen aus der Bibel, dass es um Mitternacht ein Geschrei geben wird und dass dann der Bräutigam kommt. Und dass, wenn der Bräutigam kommt, dass zuvor dann eben auch 10 Jungfrauen einschlafen. Das heißt, das sind solche, die warten auf den Herrn und bevor er kommt, schlafen alle ein. Und Paulus ermuntert uns jetzt nun nicht einzuschlafen wie die übrigen. Wer hingegen wach ist, der hört die kleinen Geräusche, die ein Dieb beim Einbrechen macht. Der wache Mensch realisiert, jetzt geschieht etwas Außergewöhnliches und ich muss mich darauf vorbereiten. Der Startschuss für das Verderben definiert ja Paulus in Vers 3 wie folgt. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, das zeigt uns an, dass in der Welt eine Stimmung sein wird, wo alle denken, jetzt ist Friede, jetzt ist Sicherheit, jetzt haben wir es geschafft. Und dieser Zustand macht alle irgendwie schläfrig. Friede und Sicherheit wird zwar immer wieder propagiert und es gibt auch solche, die behaupten, wir hätten Friede und Sicherheit, aber der große Teil der Menschheit wartet noch auf Friede und Sicherheit. Natürlich, wir haben hier in Westeuropa mehr oder weniger Friede und Sicherheit. Aber das kann man längst nicht von der ganzen Welt sagen. Man kann das auch schon gar nicht vom Nahen Osten sagen. Und der Nahe Osten spielt ja gerade in der Endzeit eine große Rolle. Also auch da muss dieser Aufschrei kommen oder diese Feststellung besser gesagt kommen, wo sie sagen, Friede und Sicherheit. Und heute sehen wir das im Nahen Osten noch nicht. Wir sind also noch nicht so weit, wo alle sagen, Friede und Sicherheit. Aus meiner Sicht gibt es vor den großen Endzeitgerichten, die wir in der Offenbarung finden, tatsächlich eine Friedenszeit, die der Menschheit ein großes Sicherheitsgefühl verleihen wird. Vermutlich werden dann auch nicht wenige Christen sehr euphorisch in die Zukunft blicken und sagen, wir sind nahe daran, das tausendjährige Reich aufzurichten. Aus dem Kontext wird deutlich, dass gerade diese unnüchterne Zeitbeurteilung mit einem Schlafen oder Berauschtwerden verglichen werden muss. Also wenn wir die Zeit so beurteilen, wenn diese Zeit kommt, wo man in der Welt sagt Friede und Sicherheit und man dann in eine falsche Ruhe hineinkommt, dann muss man das als ein Schlafen, als ein geistliches Schlafen beurteilen. Es ist ja interessant, wie heute in vielen christlichen Gemeinden das prophetische Wort überhaupt nicht mehr gepflegt wird. Man kümmert sich nicht mehr um das prophetische Wort. Das prophetische Wort ist nicht so wichtig. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Menschen zum Glauben kommen. Das ist wichtig. Wir dürfen das Evangelium predigen. Wir dürfen dafür beten, dass Menschen den Glauben finden. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir dann einfach sagen, nur das ist wichtig und das prophetische Wort können wir links liegen lassen, dann hat das verheerende Konsequenzen für diese Gemeinden. Ich werde vielleicht noch darauf zurückkommen. Es ist also sehr gut, wenn wir heute schon wissen, dass es zuerst noch eine große kriegerische Auseinandersetzung geben wird, bevor ein weltweites Friedensreich entsteht. Das ist meine ganz persönliche Überzeugung. Ich sehe, dass es noch eine ganz große Auseinandersetzung geben wird in der Endzeit zwischen Ost und West. Beschrieben wird das in Daniel 8. Der Widder und der Ziegenbock, der Widder breitet sich im Osten aus in drei Himmelsrichtungen, der Ziegenbock im Westen wird sehr stark erzürnt sein und wird den Widder im Osten schlagen. Und erst dann kommt es aus meiner Sicht zu einem Friedensreich. Ich kann heute Abend jetzt nicht über Daniel 8 sprechen, das mache ich vielleicht ein andermal, aber ich will nur so viel sagen, ich sehe noch, bevor es zum großen Friedensreich kommt, sehe ich noch eine große Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Es wird vielleicht sogar noch einen dritten Weltkrieg geben und der wird sehr viele beunruhigen, aber im Anschluss wird ein Friedensreich entstehen. Jetzt können vielleicht einige denken, ja, lieber Bruder Daniel, wo nimmst du das her? Ich möchte Offenbarung 6, Vers 2 bis 4 zitieren. Da heißt es wie folgt, und ich sah, hier ist es, das geht es um das erste Siegel, das geöffnet wird in der Endzeit, und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der, der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend um zu siegen. Also dieser Reiter auf dem weißen Pferd, das ist ein Siegertyp. Der wird alles besiegen. Und durch diesen Siegeszug entsteht auf der Welt ein Friede. Warum? Wir lesen nämlich in Vers 4, in Offenbarung 6, und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Mit anderen Worten, nach dem ersten Siegel, nach dem Reiter auf dem weißen Pferd gibt es ein weltweiter Friede. Und dieser weltweite Friede wird auch dazu führen, dass viele in eine Unnüchternheit hineinfallen werden. Wir werden das noch sehen. Und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Also nach dieser Friedenszeit kommt eine schreckliche Zeit, eine Zeit des Schlachtens. In dieser Friedenszeit vor dem zweiten Siegel entsteht diese falsche Sicherheit, in der dann viele sagen werden, Friede und Sicherheit. Wer das prophetische Wort hat und es auch kennt, der lässt sich nicht durch eine solche Friedenszeit verführen, indem er zum Schluss kommt, wir sind nahe daran, das tausendjährige Reich aufzurichten. Ich möchte daran erinnern, in Amerika gibt es einen sehr bekannten Evangelisten, Buchautoren, der hat anlässlich des 25-jährigen Bestehens seiner Kirche gesagt, unsere Vision ist es, dass unsere Kirche bis 2020 eine Milliarde Mitarbeiter hat, damit wir in der Welt die Armut und Ungerechtigkeit beseitigen können. Wenn das ein Evangelist sagt, liebe Geschwister, was macht er dann? Dann initiiert er in die Köpfe der Gläubigen folgende Erwartung, nämlich die Erwartung, aha, wenn wir Christen nur genug groß werden, dann werden wir die Armut und die Ungerechtigkeit in dieser Welt beseitigen, dann werden wir das Friedensreich aufrichten. Und dann kommt eine völlig falsche Erwartung, nämlich die Erwartung, wir richten das Friedensreich hier auf Erden auf. Und das werden genau diejenigen Christen sagen, die das prophetische Wort nicht beachtet haben. Alle diejenigen, die um das prophetische Wort wissen, die aus der Offenbarung wissen, dass vor dem tausendjährigen Reich noch gewaltige Gerichte über diese Erde kommen werden, werden dieser Verführung nicht anheimfallen. Und ich bin überzeugt, dass in dieser Friedenszeit, bevor es zu den schlimmen Endzeitgerichten kommen wird, dass in dieser Friedenszeit viele, viele Christen eine falsche Erwartung haben werden, genauso wie das Volk Israel am Palmsonntag, als sie hinter dem Herrn Jesus herzogen und dachten, der wird sich jetzt auf den Thron David setzen und er wird uns befreien vom römischen Joch. Und diese Erwartungen wurden alle enttäuscht. Und in der Endzeit werden wir etwas Ähnliches erleben, dass Christen enttäuscht werden von ihren falschen Erwartungen, die sie hatten, weil sie sich nicht um das prophetische Wort gekümmert haben. Und deshalb werden sie auch vom Glauben abfallen, denn es geschieht in der Endzeit ein großer Abfall vom Glauben. Und es ist wichtig, dass wir das heute schon sehen, dass wir heute schon die Gefahren erkennen, die ein künftiges Friedensreich mit sich bringt. Also bitte, liebe Geschwister, wir dürfen nicht in eine falsche Euphorie hineinkommen und sagen, jetzt haben wir Friede und Sicherheit. Alle, die das prophetische Wort haben und es auch bewahren, die werden dann sich richtig orientieren. Das prophetische Wort ist eine Leuchte, die an einem dunklen Ort leuchtet. Mit anderen Worten, wer das prophetische Wort hat, kann sich in dieser Welt orientieren. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Alle diejenigen, die der Botschaft des Apostels Paulus bis Mitternacht zuhören, wir kennen die Geschichte in Troas, da war ein Versammlungssaal im dritten OG, da gab es einen großen Saal mit vielen Lampen, steht hier wortwörtlich, viele Lampen. Paulus spricht bis Mitternacht, das heißt, diese Versammlung in Troas ist wach bis Mitternacht. Hört den Worten des Apostels Paulus zu. Eine Ausnahme war der Eutychus. Er saß am Fenster, schlief ein und stürzte auf die Erde. Das prophetische Wort wird also als Leuchte bezeichnet. Deshalb darf man auch sagen, dass in dieser Versammlung, in der Paulus bis Mitternacht zugehört wurde, das prophetische Wort gepflegt, studiert und nicht auf die Seite geschoben wurde. Und nun kommt eine klare Feststellung, was die Identität der Gläubigen in Thessalonich betrifft. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Das ist unsere Identität. Auch wenn wir jetzt um Mitternacht leben, wir haben die Identität, Söhne des Lichtes und des Tages zu sein. Wir gehören nicht der Nacht und auch nicht der Finsternis an. Auch wenn wir in dieser Welt leben, auch wenn es in dieser Welt finster ist, so sind wir doch Söhne des Lichts und des Tages. Wir dürfen solche sein, die Licht haben, die in die Ferne schauen können, die sich orientieren können. Christen, die das prophetische Wort haben, erkennen die Zeichen der Zeit und sie lassen sich nicht von einem Weltfrieden beeindrucken oder berauschen. Mir ist das ganz wichtig, dass man hier diese nüchterne Betrachtungsweise hat, dass wir erkennen, um was es in der Endzeit geht. Und was ich sehr wichtig empfinde auch, ist, dass wir über die Abläufe in der Endzeit Bescheid wissen. Es geht nicht so sehr darum, dass wir das Datum der Entrückung ausrechnen, sondern es geht darum, was geschieht eigentlich vor der Entrückung. Wenn es dann nämlich so weit kommt, dann
erwerben wir es erkennen und werden merken, aha, jetzt ist das eingetreten und wir wissen aus dem Wort Gottes, als nächstes wird das eintreten und dann geht es nicht mehr lange und unser Herr kommt. Also die Abläufe muss man kennen. Das ist wichtig in der Prophetie. Wir dürfen uns auf den Tag vorbereiten. Der Umstand, dass wir den kommenden Weltfrieden als trügerisch beurteilen werden, dürfte uns nicht gerade beliebt machen. Eine mögliche Welteinheitskirche wird uns als Hindernis für den absoluten Weltfrieden anschauen. Sie wird sich womöglich über folgende Punkte ärgern. Sie wird sich vielleicht darüber ärgern, dass wir so intolerant sind, dass wir sagen, man kann nur in Jesus Christus gerettet werden. Nur in ihm ist das Heil. Das wird diese Welteinheitskirche als intolerant auffassen. Es wird sie auch ärgern, dass wir skeptisch sind gegenüber einem Weltfrieden. Und es wird sie ärgern, dass wir fundamentalistisch an dem festhalten, was in der Bibel steht, dass wir sagen, ich glaube allem, was geschrieben steht, das wird die Welteinheitskirche ärgern. Damit werden wir für die Welt untragbar. Wir sind ein Hindernis für eine dringend notwendige Welteinheit. Vielleicht werden wir dann die intoleranten und sturen Querköpfe, als solche werden wir bezeichnet und vielleicht will man uns dann als solche auch beseitigen. Sollte dies der allgemeine Tenor werden, hätte die Hure Babylon den Freipass für eine Christenverfolgung in der Hand. Und jetzt kommt die ganz wichtige Aussage, wach zu bleiben. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die, die da schlafen, schlafen bei Nacht und die, die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wachsamkeit ist wichtiger denn je. Wie bereits erwähnt, setzt der Feind alles daran, die Gläubigen einzuschläfern. Seine Schlaftabletten sind ein Überangebot an Beschäftigungsmöglichkeiten, optische und akustische Ablenkung jeglicher Art. Die Bilder- und Informationsflut lenkt die Herzen ab und prägt das Unterbewusstsein ganz massiv. Es will unser Bewusstsein in der weltlichen Weise prägen und nicht in der biblischen Weise. Je mehr wir uns mit den Filmen dieser Welt, mit den Zeitschriften dieser Welt, mit dem Internet und wie die Dinge alle heißen mögen, je mehr wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, desto mehr bekommen wir auch dieses Bewusstsein, desto mehr werden wir auch schläfrig. Bezüglich des Wachens sagt uns Jesus noch Folgendes. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Matthäus 24, 43. Im Nachhinein denkt vermutlich jeder, ach, hätte ich doch gewacht. Aber ich weiß, wie schwierig es ist, gegen den Schlaf anzukämpfen, wenn man müde ist und die Augendeckel immer zufallen wollen. Der Kampf gegen das Einschlafen ist dann kaum zu gewinnen. Es geht hier heute Abend nicht um das Schläfrigsein oder um das körperliche Müdesein. Das ist zwar, das gibt uns ein sehr gutes Bild für die geistliche Schläfrigkeit, aber es gibt auch im geistlichen Bereich so einen Punkt, wo man einfach gerne einschlafen möchte, wo man sich fast nicht mehr wach halten kann. Und im natürlichen Bereich ist es ja so, wenn ich kurz vor dem Einschlafen bin, dann ist es fast unmöglich, mich vor dem Einschlafen aufzuhalten. Es gibt quasi nur eine Möglichkeit. Ich muss quasi den Adrenalinspiegel so stark erhöhen, dass dann nicht mehr ans Einschlafen zu denken ist. Stellen wir uns einmal vor, da ist ein junger Mann, der ist ganz, ganz schläfrig, der hält vielleicht Wache im Militärdienst, das ging mir so. Ich musste nachts Wache halten und ich stand da mit in meinem Wachhäuschen und sah auf die Uhr, 2:30, ich muss noch bis 3 wach stehen. Wie schaffe ich das nur, meine Augen fallen runter. Stellen wir uns einen solchen jungen Mann vor, der wirklich kurz vor dem Einschlafen ist, aber er darf einfach nicht einschlafen. Man könnte ihm nur einen Satz sagen und ich garantiere euch, er würde in den nächsten Stunden nicht einschlafen. Wenn ich ihm zum Beispiel sagen würde, du, hast du schon gehört, du hast in der Landeslotterie 1 Million Euro gewonnen. Glaubt ihr mir, der junge Mann, der schläft nicht, in den nächsten Stunden schläft er garantiert nicht mehr ein. Also, man hat quasi seinen Adrenalinspiegel so stark erhöht, dass er nicht mehr einschlafen kann. Aber wie läuft es im geistlichen Bereich? Gibt es da auch eine Art Adrenalinspiegel? Ich denke, ja. Menschen, die sich mit dem prophetischen Wort beschäftigt haben, werden hellwach, wenn eine Prophetie nach der anderen in Erfüllung geht. Sie freuen sich immer mehr auf die Wiederkunft des Herrn Jesus und merken gleichzeitig, dass sie nur in einer ständigen Abhängigkeit zum Herrn leben können. Das geistliche Einschlafen hat durchaus auch etwas mit Sterben zu tun. Wer geistlich einschläft, der stirbt auch geistlich. Ich möchte dazu aus Offenbarung 3, Vers 2 lesen. Da wird auch eine Gemeinde aufgefordert, nicht zu wachsam zu sein. Da heißt es, sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Aha, das sind also solche, die sind nahe dabei zu sterben, geistlich zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Und in Epheser 5, 14 haben wir in der Einleitung schon gehört, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Also, wer aufwacht, wer aus dem Schlaf erwacht, das ist wie ein Aufstehen aus den Toten. Wer geistlich schläft, wer nicht wach ist, geistlich wach ist, der schläft, der ist auch geistlich tot. Darum sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben. Hier ist also von solchen die Rede, die im Begriff sind zu sterben und von solchen, die schlafen und von den Toten auferstehen. Die übrigen, die im Begriff sind zu sterben, sind aus meiner Sicht keine Ungläubigen, sondern Gläubige, die die Wachsamkeit aufgegeben haben. Also stärke das Übrige, das sterben will. Also diejenigen, die im Begriff sind zu sterben, das sind solche, die eigentlich wach sind. Wenn schlafende Christen aufwachen, dann wird ihnen der Christus leuchten. Sie sehen das Licht, werden erleuchtet und belebt. Aus der Geschichte mit Eutychus wird deutlich, wie es zum Einschlafen kommt. Wir erinnern uns, Paulus redet bis Mitternacht. Im dritten Obergeschoss, viele Lampen leuchten hier. Alle hören konzentriert dem Paulus zu. Aber da sitzt ein junger Mann, ein Eutychus sitzt da am Fenster. Sitzt am Fenster, schläft um Mitternacht ein, fällt runter und wird tot aufgelesen. Was heißt das eigentlich? Er saß am Fenster. Eigentlich hatte er am meisten frische Luft, am meisten Sauerstoff und trotzdem schläft er ein. Er konnte durch das Fenster wieder mal nach draußen schauen. Er konnte nach draußen schauen, was da in der Welt so abging. Da unten auf der Gasse, da war so einiges los. Ich fantasiere jetzt ein bisschen. Er sah, wie die Betrunkenen in der Gasse grölten, hat da immer wieder geschaut, das ist doch interessant, was da läuft. Und gleichzeitig verpasst er den Anschluss, gleichzeitig verpasst er das, was Paulus eigentlich sagen wollte, bis Mitternacht. Er sieht, wie Prostituierte um Freier sich bemühen, er sieht, wie die moralische Hemmschwelle immer mehr abnimmt und er verpasst den Anschluss an die Predigt. Wie ist es heute mit dem Fenster zur Welt? Durch welches Fenster sehen wir in die Welt? Ohne Zweifel ist der Fernseher ein Fenster zur Welt. Das Internet ist ein Fenster zur Welt. Die meisten Computerbenutzer arbeiten mit Windows. Das Fenster, eben das Fenster zur Welt. Ich will damit nicht sagen, dass ein Gläubiger nichts mit Computer zu tun haben darf. Das meine ich überhaupt nicht. Aber bitte beachten wir, der Computer sollte ein reines Werkzeug sein. Ein reines Werkzeug. Ich brauche den Computer dazu, um in der Bibel Texte nachzuforschen. Und da gibt es ganz viele Dinge. Aber wenn der Computer dazu dient, dass man immer in die Welt reinschauen kann, immer schauen kann, was läuft da alles und was sind die Trends und auf was muss ich achten. Und da gibt es so vieles Interessantes. Dann stehen wir in der gleichen Gefahr wie dieser Eutychus, der am Fenster sitzt. Wir haben gesehen, dass Wachbleiben erfordert die Beschäftigung mit dem prophetischen Wort. Um wach zu bleiben, benötigt es aber auch noch etwas anderes. Epheser 6,18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Wachet hierzu im Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Gebet und Flehen in allem Anhalten für alle Heiligen hält wach. Es gibt Christen, die beschäftigen sich intensiv mit Prophetie, aber sie führen ein schwaches Gebetsleben. Und andere beten sehr viel, aber halten das prophetische Wort für unwichtig. Beides ist nicht ideal. Für die Wachsamkeit braucht es beides. Liebe Geschwister, wir müssen solche werden, die unablässig beten. Wir können nicht genug beten. Wir müssen solche werden, die sich aber auch intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen. Mit dem prophetischen Wort Gottes. Mit dem ganzen Wort Gottes. Wir brauchen beides. Noch einmal möchte ich den Vers aus 1. Thessalonicher 5,6 zitieren. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Lassen wir uns nicht berauschen von dieser Welt. Lassen wir uns nicht berauschen von den Trends in der christlichen Szene. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wer sind die übrigen? Sind es die gleichen übrigen wie in Offenbarung 3,2, die im Begriff stehen zu sterben? Wir haben gelesen, Offenbarung 3,2, sei wachsam und stärke das Übrige, das stärken will. Vielleicht sind es die gleichen. Auf jeden Fall gibt es auch solche, die bis Mitternacht schlafen und erst unmittelbar vor dem Erscheinen des Bräutigams erwachen. Lesen wir aus Matthäus 25 die Verse 1 bis 9. Matthäus 25, 1 bis 9. Hier sehen wir, wer schläft. 25, Vers 1 bis 9. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen. Und wir wissen von Petrus, dass die Lampe, dass das prophetische Wort eine Lampe ist, das an einem dunklen Ort leuchtet. Die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Also alle 10 Jungfrauen erwarten diesen Bräutigam. Es ist also nicht so, dass es sich hier irgend um welche Leute handelt, die keine Ahnung haben, wer Jesus ist. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Wer sich in der biblischen Auslegung etwas auskennt, der weiß, dass Öl ein Symbol auf den Geist ist. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Schmückten ihre Lampen, was bedeutet das? Schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die haben also zu wenig Geist, um das prophetische Wort zu verstehen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Sie aber gingen, nein, das will ich jetzt weglassen, für heute Abend. Also alle Jungfrauen hatten eine Lampe, hatten das prophetische Wort. Aber alle schliefen ein, im Gegensatz zu der Versammlung in Troas, die dem Paulus zugehört haben bis Mitternacht. Hier sehen wir eine Heilskörperschaft, die dem Paulus bis Mitternacht zuhört. Und dann kommt es zu einer Totenauferstehung. Infolge der ausgelöschten Lampen fehlte ihnen das prophetische Wort. Sie konnten auch keinen Paulus bis Mitternacht zuhören. Das alles machte sie schläfrig und sie schlafen ein. Erst das Geschrei um Mitternacht weckt sie alle auf. Die Frage stellt sich, was löst dieses Geschrei aus? Ist es eine Verfolgung, zum Beispiel durch die Hure Babylon? Oder entsteht das Geschrei durch die Totenauferstehung vor der Entrückung? Ich weiß ja nicht, ob bei der Auferstehung der Toten und zwischen der Auferstehung der Toten und der Entrückung eine längere Zeit ist oder ob das unmittelbar Sekundenbruchteile vorher geschieht. Das kann ich nicht sagen. Die Bibel gibt uns hier keine klare Auskunft. Vielleicht sind hier ein paar Tage dazwischen. Ich kann es euch nicht sagen. Oder wird mit dem Bau des Tempels in Jerusalem begonnen und alle Christen merken, jetzt kommt der Herr. Ich will das einmal offen lassen. Auf jeden Fall hatten nur 5 Jungfrauen genug Öl. Öl dürfte eine Darstellung des Geistes sein, da es dem Haupt zugeordnet und der Energielieferant für Licht ist. Hatten die fünf törichten Jungfrauen zu wenig Geist? Lebten sie als Gläubige nach dem Fleisch und nicht nach dem Geist, wie das Paulus bei den Galatern befürchtete? War ihr Herz mehr mit weltlichen Dingen statt mit dem Heiligen Geist gefüllt? Wenn ich heute in die Gemeinden hineinschaue, dann stelle ich fest, dass die Gemeinden immer mehr mit weltlichen Dingen gefüllt werden. Da kommen die Trends in die Gemeinde hinein. Wie man jetzt evangelisiert, was man tun sollte. Und gleichzeitig sagt man, wir wollen uns nicht mit dem prophetischen Wort beschäftigen. Wer geistlich gesehen wach ist, hat das prophetische Wort, hält im Gebet an und ist mit dem Geiste Gottes erfüllt. Solche gehören aber weder zu den 5 Klugen noch zu den 5 törichten Jungfrauen, sondern zu denen, die das Wort des Paulus aufmerksam bis Mitternacht zuhören. Ich sehe hier 3 verschiedene Gruppen. Ich sehe hier die Versammlung in Troas, die dem Paulus zuhört bis Mitternacht. Ich sehe hier die 5 klugen Jungfrauen, die schlafen bis Mitternacht. Das sind andere als die in Troas. Und dann sehe ich noch die 5 törichten Jungfrauen. Die haben alle etwas mit Mitternacht zu tun. Und wer prophetisch geschult ist, der weiß, um Mitternacht kommt der Herr, kommt der Bräutigam, da kommt es zu einer ersten Entrückung. Es gibt dann noch eine zweite, aber das ist zu viel, wenn ich da heute Abend noch darauf eingehe. Da kommt es zu einer ersten Entrückung und da kommen nur die 5 Jungfrauen mit und meines Erachtens auch die Versammlung oder die Heilskörperschaft, die zu der Versammlung von Troas gehört oder die in dieser Versammlung abgeschattet wird. Die 5 törichten Jungfrauen haben zu wenig Geist, um das prophetische Wort anzuzünden und sind dadurch nicht bereit, mit an die Hochzeit zu gehen. Sie haben zwar auch den Herrn erwartet, aber vielleicht haben sie ihn falsch erwartet. Vielleicht haben die Törichten eine falsche Erwartung in Bezug auf das Wiederkommen des Herrn. Vielleicht lassen sie sich von denen blenden, die das tausendjährige Reich auf Erden verheißen, ohne auf die schrecklichen Gerichte in der Offenbarung hinzuweisen. Das tausendjährige Reich werden wir niemals als sterbliche Menschen aufrichten. Es zuvor geschieht die Entrückung, nach der Entrückung kommen die schrecklichen Gerichte, die in der Offenbarung geschildert werden, und erst am Ende dieser Zeit kommt Jesus Christus mit uns als seinen Leib auf die Erde und richtet das tausendjährige Reich auf. Und alle, die etwas anderes behaupten, die führen die Gläubigen in die Irre. Jetzt geht es um uns. Jetzt geht es eben nicht um diejenigen, die eine falsche Erwartung haben. Was empfiehlt uns Paulus weiter? Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Das heißt, wir kommen nicht in die Zorngerichte hinein der Offenbarung, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sollen nüchtern bleiben. Wir sollen uns weder von einer Friedenseuphorie noch von irgendwelchen anderen spektakulären Dingen oder Zeichen und Wunder berauschen lassen. Wenn Gott Zeichen und Wunder tut, dann dürfen wir uns darüber freuen, aber diese Dinge sollen uns nicht berauschen und uns übermäßig euphorisch machen. Die geistliche Waffenrüstung ist gefragt und ein Vertrauen in Gottes Führung, ja das Wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken müssen. Halten wir bis zum letzten Atemzug daran fest, dass wir durch Jesus Christus das Heil, respektive die Errettung haben. Nur durch Jesus Christus. Es geht nur darum, ihn anzuschauen und sich darüber zu freuen, was er für uns getan hat. In Vers 10 wird aber auch deutlich, dass es sowohl für die Wachenden als auch für die Schlafenden Hoffnung gibt. Da heißt es nämlich, 1. Thessalonicher 5, Vers 10, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Beide sollen mit ihm leben, auch die 5 klugen Jungfrauen, die bis zu Mitternacht schlafen, auch die sollen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander, erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Amen. Ich möchte beten.